Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Davon werden auch noch ein paar Folgen folgen. Okay, jetzt muss ich sagen, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen hinter Fliegen.
Und frisches.
Es tut mir total leid. Genau, ja, da kriege ich dann einen Zungenknoten. Wir hatten ja von unserem wunderbaren Netzwerk, Kompetenznetzwerk Neurodivergenz, von dem wir euch gleich noch was erzählen, ein bisschen die Lena Breitenbach, die heute hier so nicht.
Hallo.
Ein Fachtag am 6. November. Und da kamen viele Fragen, die wir während der Vorträge nicht beantworten konnten, weil wir uns einfach einen gewissen Zeitrahmen gesetzt hatten und haben dann versprochen, wir beantworten die in einem Podcast. Grundsätzlich wollte ich das chronologisch machen, aber nachdem es für mich nur eine Frage gab, weil ich es anscheinend so gut erklärt habe, oder ihr schon so viel wisst, würden wir die heute quasi noch so mit reinnehmen. Aber grundsätzlich hat die Lena den ersten Vortrag gehalten. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, Lena, magst du kurz was erzählen zu unserem tollen Netzwerk?
Zum Netzwerk überhaupt? Genau,
weil also erstmal schnell, das ist die Lena Breitenbach. Die ist erstens super toll, zweitens
war sie
schon tausendmal
gehört,
hier und hört alle Folgen mit der Lena nach. Über Körperhygiene haben wir euch Tipps gegeben, also nicht für euch, für die Kinder.
Wir haben eine nette Weihnachtsfolge gemacht,
eine Folge über ihren wunderbaren, tollen Hörgeschichten-Podcast mit dem bedürfnisorientierten Kaki-Podcast. Und genau. Sonderpädagogin, sagt man? Nee, das heißt heute nicht mehr so.
Nee, das heißt, in meinem Fall ist es Rehabilitationspädagogin.
Ich kann es nicht mehr aussprechen.
Meine Oma hatte auch mit ihrer lustigen alten Schrift ein Zettel im Portemonnaie liegen. Was besonders witzig war, weil die ist sowieso lange nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und trotzdem lag der Zettel, falls mal wer fragt, dass sie sagen kann, was ich studiert habe.
Auch ist das süß, als jemand sagt, und wie geht's den Enkelkindern? Und dann kann sie sagen, also die Lena, ne? Die Lena
studiert
hat studiert, ja die ist jetzt Rehabilitationspädagogin, ist die da so.
Pädagogin.
Süß.
Und das andere Kind macht jetzt so Business-Geschiss, das ist noch viel schwieriger. Das hätte sie.
So einen langen Zettel kriegst du nicht ins Portemonnaie.
Das war nichts.
Jetzt erzähl mal über unser Netzwerk.
Ich kann fahren. Wir sind 7 Frauen. Andrea, Lena, Andrea Dannhauser, Lena Breitenbach sind schon mal 2. Wenn ich vom Netzwerk rede, wenn ich irgendwelche Listen für uns schreibe oder so, es ist so ulkig, dass ich wirklich immer
Meistens vergesse ich eine.
Genau, immer eine. Was ist das? Das ist ganz ulkig. Ich habe mir jedenfalls hier ein Sticker
aufgemacht. Ist aber nie dieselbe.
Ja. Nee, bei mir auch nicht. Genau. Und ich bin auch jedes Mal überrascht. Krass, wieso vergesse ich die denn? Das ist doch total logisch. Also, wir sind 7 Frauen, die sich zusammengetan haben. Der Impuls kam von Julia Kilp. Und wir haben auch so schöne Namen, finde ich. Ja. Kilp ist ja wohl auch ein knaller Nachname.
Das klingt wie so ein ganz besonderer Vogel, der irgendwie so wie Rotkehlchen, nur in ja genau, der Kilp. Der goldene, silbergefiederte Kilp. Genau. Julia, wenn du zuhörst, kriegst du wahrscheinlich gerade einen Vogel.
wahrscheinlich. Genau, Julia ist unsere erstens Netzwerk-Mutti. Ich weiß gar nicht, wie cool sie damit ist, diesen Titel zu tragen.
Ja,
so ein bisschen
halt
kommt sie aber
so
nicht mehr raus.
Angela Merkel war doch auch die Mutti, oder? Ich meine, hallo.
Oh, da sind aber zum Glück Welten dazwischen. Möchte ich
sagen.
Ja,
aber die hat einen echt wichtigen Job. Jetzt komm.
Nein, natürlich, aber zwischen der Mutti-Attitüde sehe ich da noch deutliche Unterschiede.
Ja.
Julia ist jedenfalls Stifterin, sagt man dann, glaube ich, ne? Also
ja, Initiatorin. Die ging mit dem Gedanken schwanger. Mhm. Pass auf, diese Überleitung, weil Mutti, ne? ein Netzwerk zu gründen, also ein multiprofessionelles Netzwerk, beziehungsweise mit lauter Frauen, die im Bereich Neurodivergenz tätig sind, aber unterschiedliche Themen haben.
Genau, und dann ist
Buchklappentexte schreiben.
Wirklich. Unter anderem auf dich zugegangen. Und weil Andrea ja eben auch echt eine gute Netzwerkerin ist, unter anderem, weil sie eben super viele schlaue Menschen schon hier im Podcast hatte und ihr die sowieso schon angehört habt. Und weil sie ja da echt, finde ich, auch einfach ein Händchen für hat.
Habe ich alle eingeladen, die ich kenne.
Genau, hatte ich das Glück, mit reingeschleust zu werden. Es war ganz ulkig, uns am Anfang zu beobachten, finde ich, wie wir alle so, also wir haben uns einfach in Zoom abends getroffen. Das war der Anfang.
Total verpeilt eigentlich. Was sollen wir denn da machen? Was wollen wir denn machen?
Ja. was wir am Anfang, wir waren uns total einig, eigentlich braucht es was Schriftliches. Und da haben wir uns zu Beginn viele Gedanken drüber gemacht, haben dann gemerkt, okay, das dauert einen Moment und ein Stück weit auch, das kickt nicht genug Dopamin.
Ja. Ja.
Einfach jetzt hinzusetzen, wir kennen uns kaum und dann schreiben wir seitenweise Zeug runter. Wir haben sehr gute Pläne dafür, die liegen parat.
Die liegen in sehr guten Schubladen, ganz gut verstaut.
Das wird auch toll, also ich weiß genau, dass es das auch irgendwann geben wird, es wird einfach nur noch 2-3 Tage dauern. Das Skelett sozusagen sieht wirklich wunderschön aus und wird echt gut. Und wie wir so sind, neurodivergent.
Die Lena meint, glaube ich, ein Gerüst, oder? Sagt man da echt Skelett? Das klingt ja total creepy.
Nicht?
Das Skelett unseres Buches liegt in der Dunkelheit unseres Kellers.
Gerüst, passt auf.
Nee, Skelett ist cool. Sehr Halloweenig, passt.
Und neurodivergent, wie wir sind, haben wir uns natürlich direkt die Schleifchen und Extras und was eben neurodivergente LeserInnen brauchen und auf wen wir es alles anpassen müssen und so, das ist natürlich alles direkt mitgedacht. So, bevor wir diesen Schritt aber gehen, es hat so ein bisschen gebraucht, bis es sich einruckelt auf die 7, dann war hier nochmal von der Person die Rede und da nochmal von der Person und manche haben reingeguckt und gemerkt, nee, passt nicht, weil keine Zeit oder andere Netzwerke bilden sich und eingeruckelt hat es sich mit den folgenden 7, nämlich ich sag die Person, du sagst, was sie machen.
Okay.
Okay. Medikarin Sand.
Ah.
Andreas Freundin. So viel. Fangen wir damit an.
Genau. Andreas Freundin. Das ist natürlich das Wichtigste. Autorin, Familienberaterin, Stellberaterin, Referentin und ursprünglich auch noch Krankenschwester. Also die Milli hat, glaube ich, schon alles gemacht. Die ist eine Tausendsasserin und eben ein ganz, ganz toller Mensch. Genau. So, jetzt sagst du den nächsten Namen, sonst wäre ich nicht fertig.
Birgit Schmidt-Grabner.
Auch so toll.
Das geht jetzt so
Psychologin,
weiter.
Magisterin der Psychologie quasi, hat Ahnung von ADHS, Autismus und allen möglichen Sachen. Natürlich ist aber spezialisiert auch auf LRS und Dyskalkulie.
Hat dazu
und sitzt im wunderschönen Wien.
Genau,
hat auch gerade ein Buch rausgebracht, Zahlenchaos im Kopf und ist einfach ein super toller, sehr sympathischer Mensch und hat den wunderschönsten Dialekt von uns allen.
Kann man nicht anders
definitiv.
Sagen.
Definitiv, ja.
Dann ist Janina Blei auch wieder so ein fantastischer Name dabei.
Ja, stimmt, Janina. Und die ist halt auch, die ist so ein richtiger Herzensmensch und hat auch einen süßen Hund und macht tolle Fidget-Toys. Und hat einen Wahnsinns-Minecraft-Server für neurodivergente Kinder, der extrem gut Anklang findet.
Und eben auch ganz viel, eben ganz nah an Elternberatung, also ne, Elternberatung,
ja,
die
macht
ganz,
Elternberatung,
ganz nah
genau,
stattfindet.
Macht Elternberatung. Und macht viel zum, oder macht vorwiegend zum Thema PDA und ist da wirklich ganz, ganz toll und sehr praxisnah, sehr im echten Leben verankert.
Ja.
Genau.
Dann ist Denise Piecher. Es geht mit wunderbaren Namen weiter.
Ja, genau, die kommt auch noch. Die hört ja später auch noch Denise. Sie darf auch noch Fragen beantworten. Die ist eigentlich auch Erzieherin, so wie ich, kommt aus dem Heimbereich, ist aber seit Jahren im Bereich Coaching erst für Eltern im Thema Hochsensibilität unterwegs gewesen und dann auch jetzt ganz viel als Kinder- und Jugendcoach. Und einfach auch super witzig, mega geilen Humor, einfach totaler Herzensmensch. Und kommt die Denise auch zum Kongress? Ja, oder?
Ja, die schaffen wir auch.
Dann sehe ich die Denise auch in Wuppertal, cool.
Es geht um den von Autisten für Autisten Kongress, den wir.
Genau, der schon ausgebucht ist, habe ich gehört. Tut mir leid. Also, ihr könnt uns von Weitem winken. Wenn ihr in Wuppertal seid, dann könnt ihr eine Fanmeile bilden.
Ja, nein. Sagt Bescheid für Meet and Greet.
Genau.
Wenn ihr ein Ticket habt, dann schreibt uns doch hier, schreibt uns,
ja, voll gerne.
Das Kompetenznetzwerk
hat uns.
Einen Instagram-Account. Da dürft ihr euch gerne hinwenden und Bescheid sagen. Wir sagen total gern Hallo. Mhm. Das auf jeden Fall. Wir haben noch nicht gesagt, Julia Kilb ist unsere Initiatorin.
Genau. Und Julia Kilb, ja, die ist mehr als die Mutti natürlich. Die ist absolute Expertin seit Jahren in FASD. Und hat in der Praxis ganz viel gearbeitet, hat da eine Wohngruppe geleitet und das ist irgendwie so für sie zum Herzensthema geworden, dass sie einfach nichts anderes mehr macht als das. Und das haut mich jedes Mal wieder um, was die an Wissen in ihrem Kopf hat. Also Wahnsinn.
Hast du mit ihr auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht?
Ja, genau. Dadurch habe ich sie kennengelernt tatsächlich.
Ach, also wenn euch eben FASD nicht sagt, das ist die fetale Alkoholspektrumstörung. Das ist eine der unbekannteren, weniger besprochenen, also wenn wir von Neurodivergenz sprechen auf Social Media und vielleicht seid ihr eben an diesen Podcast auch gekommen, weil ihr Andrea auf Instagram gefunden habt und weil ihr nach sowas wie Neurodivergenz gesucht habt, grundsätzlich ist häufig ja von Autismus, ADHS oder der Kombi von beidem die Rede und selten ist die Rede von unter anderem FASD. Dabei spielt es eine so große Rolle in dem Vortrag, der jetzt am Fachtag stattgefunden hat, fand ich es auch einfach aus Neuem spannend, nochmal zu hören, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie wenig Ahnung wir noch haben. Natürlich total schambehaftetes Thema, völlig klar. Genau, also
guckt wird auf auch jeden eine lange Fall. Folge werden, weil es sind sehr viele Fragen von euch zum Thema FASD gekommen. Also die heute machen wir eine Doppelfolge, quasi oder mit mir eine Trippelfolge mit Lena, Denise und mir. Und also Julia und Birgit und die auch die Mildi hat auch sehr viele Fragen bekommen. Die werden dann eine einzelne Folge, glaube ich, kriegen, sonst wird das zu lang. Übrigens habe ich bei der Mildi vergessen, nämlich wichtig für ihr Thema, die macht bei uns vorwiegend auch das Thema Hochbegabung und ist auch Begabungspädagogin, habe ich unter den Tisch fallen lassen.
Und Gefühlsstärke, genau, ist ihr.
Und für gefühlsstarke Kinder, mal eher, ganz ehrlich, also allein um die Mildi vorzustellen, brauche ich eine ganze Podcast-Folge.
Und ich wette, guck mal, und dafür war nämlich der Fachtag so gut, weil ich wette, bei den anderen ist es ähnlich, da haben wir auch jetzt Dinge unter den Tisch fallen lassen. Da
haben wir ganz viel unter den Tisch fallen lassen, bestimmt, tut mir leid.
Weil wir eben tatsächlich, also wir haben uns zusammengetan, wir sind uns ganz sicher und einig und das hat sich im Fachtag nochmal so wunderschön gezeigt. Die Haltung ist, da sind wir... Da haben wir einen Schulterschluss, da stehen wir eins zu eins nebeneinander. Das war für mich das Schönste, was ich mitgenommen habe aus diesem Fachtag. Ich bin heilfroh, dass wir für uns die Vorträge aufgezeichnet haben, dass ich nochmal nachhören kann, weil ich natürlich auch mit halbem Arsch, Entschuldigung, die ganze Zeit im Chat war und noch irgendwelche Techniksachen beantwortet
habe. Das war echt enorm anstrengend für so neurodivergente Gehirne. Also danach, ich habe ja nur einen Vortrag gehalten, aber mein Kopf hat geraucht, als hätte ich eine 20-Stunden-Fortbildung gegeben. Das ist echt Wahnsinn.
Ich freue mich drauf, die Inhalte der anderen Sprecherinnen, der anderen Netzwerkerinnen auch nochmal in Ruhe hören zu können. Und es war total schön. So viel habe ich mitnehmen können aus allen Vorträgen, eben zu erleben, das, was wir vermutet haben, stimmt. Wir sind in unserer grundsätzlichen...
Wir sind alle neurodivergent.
Und zusätzlich sind wir, gucken wir herzenswarm auf das Thema, gucken wir aus einer absolut inklusiven Perspektive auf das Thema. Ihr müsst, wenn ihr in dieses Netzwerk reinguckt, bei niemandem befürchten. Wir haben, Andrea und ich, im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, dass es ja eben auch immer noch die Menschen gibt, die sagen, ADHS oder eine der anderen Neurodivergenzen ist eine Erfindung.
Ja, da seid ihr bei uns nicht. Also wir sind natürlich nicht so unterwegs, das wäre schrecklich.
Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich das mit Bewegungen oder ein bisschen
Also Routine, Omega-3, alles Omega-3 dieser Welt wird euch nicht alles wegzaubern, ist einfach so. Omega-6 auch nicht. Ja. Wollen wir loslegen?
Warte. Und an diesem Fachtag haben eben jetzt wir sieben gesagt, also diesen Fachtag haben wir ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, okay, bis wir mal anfangen, Texte zu schreiben, langweilig, brauchen wir erst ein bisschen was Dopamin kickt und wollen uns auch einfach kennenlernen und arbeiten, erleben und hören. Ich glaube, Andreas, war auch das erste Mal, dass ich dich in Arbeit erlebt habe, so viel, wie wir schon zusammen gemacht haben, aber es war immer Hintergrund, hinter den Kulissen arbeiten. Ja. Das fand ich super spannend und
Tito.
Danke. Und genau, dieser Fachtag hat jetzt eben beinhaltet, der war kostenfrei. Schade, du hast es verpasst. Macht nichts. Wir machen im Mai 2026. 6. April.
Oder?
Mai, 7. Mai.
Ich habe hab die Nies zuerst aufgenommen vorhin und habe gesagt 6. April. Okay, also dann das, was ich nachher in der Folge sage mit 6. April, stimmt nicht.
Lieber 6. Cutter, Mai. bitte piep raus.
Lieber Kata, lass drin, ist egal. Ich schreibe es einfach in die Shownotes. Lest nochmal nach, wenn ihr euch unsicher seid.
Genau, abonniert euch den Newsletter, kommt auf den Instagram-Account des Netzwerks, dann verpasst ihr das nicht. Es wird einen weiteren Fachtag geben. Wir wissen ganz klar, wir wollen tiefer in die Themen gehen. Wir wollen uns für einzelne Themen mehr Zeit nehmen. Es wird nicht nochmal kostenfrei sein, weil wir erstens jetzt sehr
das
genau
wird viel umfangreicher sein. Und es war einfach auch jetzt nur so ein Goodie für einen Anfang, weil wir ganz neu sind, weil man auch ganz klar sagen muss,
das hätte auch nicht funktionieren können, ne?
Ja, hätte auch nicht funktionieren können. Und es ist einfach, das ist unser Beruf, das ist nicht unser Hobby und wir leben davon. Und es war viel Zeit, die in die Vorbereitung für den Fachtag gesteckt wurde. Deswegen, klar, gibt es normalerweise nicht ohne irgendwie einen monetären Ausgleich. Also hattet ihr Glück, wenn ihr dabei wart und umsonst was abgegriffen habt. Aber es war uns auch echt ein Fest, gell? Also ich bin da so gehypt raus. Ja, voll.
Ja. Genau. Und jetzt holen wir eben den Fachtag, wie sagt man das, machen wir die Nachbearbeitung sozusagen. Ja. Andrea hat super coolerweise ihren Podcast angeboten, dass wir da nochmal reinschauen in die Fragen, die wir eben, also einige Kunden genau, in dem Blog, den wir geplant haben. Es gab von jeder Sprecherin, von jeder Netzwerkerin einen Vortrag und im Nachgang haben wir nochmal ein paar Fragen klären können. Mhm. Die nicht gepasst haben, da gucken wir jetzt nochmal drauf.
Genau. Und bei dir war es ja so, also ich habe gesagt, es gab eine konkrete Frage und es gab einen Kommentar, der mich sehr berührt hat oder den ich sehr passend fand, in dem eben stand, es ist so schade, dass so viel Bürokratie, so viel Belastung eigentlich an den Eltern neurodivergenter Kinder hängen bleibt, weil die eigentlich diese Zeit und Kraft für die Koregulation der Kinder brauchen und auch von sich selber. Und habe gesagt, vielleicht kannst du einfach dazu einen kurzen Kommentar oder einen kurzen Tipp noch geben und hast so gesagt, ja klar, weil das ist ja voll dein Thema. Also, möchtest du dazu gerne was sagen, Lena?
Ich möchte jetzt vor allem sagen, also ich bin eingestiegen in diesen Fachtag, ich habe so ein bisschen versucht, den Bogen zu spannen zwischen den unterschiedlichen Neurodivergenzen, die so da sind und habe versucht, deutlich zu machen, wie super wichtig und gut es ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass alle, die teilgenommen haben, am Fachtag da sind, aus welcher Perspektive sie auch immer drauf gucken. Mhm. Es war, wie zu erwarten war, Menschen, die vor allem als Fachperson da waren und oder Eltern und viele eben auch in der Doppelrolle natürlich. Mir war wichtig zu sagen, wie sehr ich glaube, und dafür gibt es ja aus ganz unterschiedlichen Kontexten, kann man sich da ja Statistiken für ranholen, wie sehr es gesellschaftlich einen Unterschied machen wird, wenn wir anders auf Neurodivergenz drauf gucken. Wenn wir der einen anderen Stellenwert geben, wenn wir alle mehr darüber wissen, wenn wir das alle anders einkalkulieren, anders einplanen. Ich habe die Perspektive aufgemacht. Ihr werdet noch an mich denken, wenn unsere Kinder, irgendwann mit ihren Kindern zur Diagnostik gehen, dann gibt es, keine Ahnung, ich glaube fest daran, es wird die eine Diagnose Neurodivergenz geben, mit verschiedenen Unterpunkten.
Ich hoffe so sehr, dass das bis dahin soweit ist. Ja.
Es wird geben, dass das zur Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden auch
Reizarmut, genau. Also Barrierefreiheit auch heißt, dass Reize, dass es eine ruhige Stunde gibt quasi vielleicht, wo weniger Termine dann sind. Also gibt es mancherorts schon für autistische Menschen zum Beispiel. Genau, dass da dann einfach Entlastungen sind. Und jetzt gezielt zu dem Kommentar, was so an den Eltern hängt, da hast du mir ja im Vorgespräch schon eine Idee gesagt, die du da gerne sagen würdest. Die fand ich auch sehr gut. Magst du die noch erzählen?
Sehr gerne. Also zum einen ja, total, weil eben das alles voll gesellschaftlich nicht stattfindet. Es ist eine Unverfrorenheit und zumal dann, wenn diese Menschen, so wie du und ich ja auch, Andrea, uns dann zu Hause damit rumschlagen und versuchen gleichzeitig aufzuklären und versuchen in dem Bereich zu arbeiten und den Extrameter eben auch da zu gehen. Also ich nehme ja auch mit meinen paar Stunden noch in der Regelkita, wo ich das versuche in den Fortbildungen, die ich gebe, natürlich ohnehin. Ja. Den einen pragmatischen Punkt, der mir ganz wichtig ist, da eben aufzugreifen, ist das Ding mit dem Pflegegrad.
Ja, das wissen viele auch nicht, dass das eben nicht nur bei Autismus zum Beispiel geht, da fällt es manchen noch öfter ein, aber ADHS ist durchaus auch ein Grund für einen Pflegegradantrag, ne?
Total. Und es braucht auch dafür nicht unbedingt die Diagnose, also weder Autismus noch ADHS als Diagnose ist dafür notwendig. Ich finde es immer hilfreich, sich das umzudenken.
Ja.
Grundsätzlich, die Pflegegrade sind ja eher ausgelegt auf ältere Menschen. Ja. Und wenn wir es dahin denken, natürlich muss die Minzoma nicht mit Demenz diagnostiziert sein, damit der Hilfebedarf deutlich wird. Und natürlich muss es auch nicht notwendig sein. Also vielleicht kommt die im Bad noch wunderbar zurande, geht aber eben alle 3 Stunden einmal verloren. Oder so. Und weiß ich nicht, ich hoffe, bei euch, die ihr jetzt zuhört, ist es nicht so, dass euch eure Kinder verloren gehen, aber ihr werdet relativ genau wissen, ja, wie viel Mehraufwand es im Alltag ist. Und formell brauchen Kinder ab dem 12. Lebensjahr keine pflegerische Unterstützung der Eltern mehr. Wenn also dein Kind Unterstützung braucht beim Duschen, und das ist auch die Erinnerung ans Duschen, wenn das sich noch nicht die Nägel schneidet, wenn das Serie gucken muss, um das Nägelschneiden überhaupt auszuhalten, wenn das begleitet werden muss zum Haare schneiden und da extra nochmal vorher Bescheid sagen, einen Tag vorher, eine halbe Stunde vorher, 5 Minuten vorher, Händchen halten, danach noch Eis essen, damit Haare schneiden auszuhalten ist. Wenn es ausschließlich die Wunschkost zu sich nehmen kann. Wenn es bla 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 bla, dann sind das Dinge, die für einen Pflegegrad zählen. Ich will, also grundsätzlich, es gibt die Möglichkeit, einen Pflegegrad zu beantragen. Das macht man bei der Pflegekasse des Kindes. Yeah. Das ist ein nicht unaufwendiger Prozess. Es gibt Menschen, die allen dadurch helfen. Es gibt Menschen, die kannst du, da können wir ja gucken, ob du vielleicht auch noch jemanden in die Shownotes mitpacken kannst. Ich habe,
wenn du wen im Petto hast, total gerne. Ohr,
genau. Ja, voll und gerne. Ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, deshalb such den einfach in den Shownotes raus. Es gibt Menschen, die kannst du dir dazu buchen, dich dadurch manövrieren zu lassen, weil wenn der Antrag im ersten Durchgang gut vorbereitet ist, hat der ganz andere Chancen. Also ich habe selber im beruflichen Kontext, als ich in der Seniorinnenarbeit war, genau das eben auch gemacht. Also Pflegegrade beantragt und war bei den Begutachtungen mit dabei. Es kommt dann der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen, oder bei Privatversicherten MedicProof. Ja. Und das findet zum Teil sogar digital statt. Das ist ganz spannend, finde ich. Cool. Meistens kommen die aber eben.
Ja, also ich kenne es auch so, dass die kommen, aber also auch bei älteren Menschen kommen die halt nach Hause und begutachten das dann. Aber wenn das online geht zum Teil, ist natürlich auch super. Ja,
ja, je nach Kontext eben total wertvoll, ne? Weil allein dieses jemanden in die vier Wände lassen, ist ja auch eine Herausforderung. Ja, voll. Muss man auch gut vor- und nachbereiten. Und unter Umständen möchte man es mit den Kindern ja auch gar nicht besprechen, was da genau passiert. Ja. Das kann man ja durchaus. Also ich bin grundsätzlich dafür, alles, ne, Diagnosen, Medikamente unbedingt offen besprechen. Der Punkt von, ey, wir kommen hier finanziell einfach schwierig zurecht, weil zum Beispiel ihr nicht bis, keine Ahnung wie viel Uhr, in die Betreuung gehen könnt, weil ihr Kinder das nicht schafft oder vielleicht überhaupt die Schule kaum schafft oder den Kindergarten. Ja, ja, darum geht ein Elternteil oder beide
nicht so viel arbeiten.
Weniger arbeiten. Allein deshalb fehlt uns Geld. Zusätzlich geben wir ADHS-Steuer, tausendmal besprochen.
Ja. Ja.
Also
ja, ich weiß.
Neurodivergenzsteuer ist es ja eigentlich für Autistische.
Ja,
oder
ja, zählt genauso. Ja,
auch immer auf dem Spektrum ist ja das Gleiche. Ob man das mit den Kindern aufmachen will oder nicht, das darf man sich ja eben gut überlegen.
Aber weil trotzdem ja macht es auf jeden Fall gut zu wissen, dass das ist eine Möglichkeit für euch und steht euch letztlich auch zu. Ich finde es auch richtig. Ob man es dann letztlich beantragt oder nicht, klar, das muss jeder jetzt individuell für sich entscheiden. Aber es ist super, dass du halt sagst, die Möglichkeit gibt's. Und das ist auch ein Aufwand, das zu beantragen, auf jeden Fall.
Und es ist ein sich nackig machen und es ist ein sich durchringen müssen.
Das,
und es kann
hält viele davon ab. Aber zumindest zu wissen, die Möglichkeit ist da, eben weil ihr halt dann vielleicht nicht, also eben nicht so viel arbeiten könnt und es finanziell einfach auch gut wäre. Ne?
Und das, was hinten dran, also was dann, wenn es durchgegangen ist, was dann da dran hängt, ist eben ein grundsätzlicher Betrag, der stumpf aufs Konto überwiesen wird. Und damit müssen dann die eben pflegenden Personen umgehen, wie sie es für am besten halten. Und wenn sie sagen, am wichtigsten ist für dieses Kind, dass es den super top Urlaub machen kann im Sommer.
Ja.
Davon zählt
dann
das ganze Jahr.
Genutzt werden,
natürlich. Dann ist es das. Und wenn es das 25. Lego-Paket für das absolut Lego-verrückte Kind ist, dann ist es das.
Ja.
So.
Ja.
Und zusätzlich gibt es eben einzelne Geldbeträge. Es ist mega kompliziert. Ich will es euch nicht zu schön reden. Hier ist noch ein Geldtopf, den man anpacken kann. Da ist noch ein Geldtopf, den man anpacken kann. Da macht es wirklich Sinn, sich gezielt Beratung
zu holen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es Beratung. Also da würde ich auch empfehlen, sich Beratung zu holen, einfach auch, um das richtig zu machen, damit man halt dann auch nicht leer ausgeht.
Wichtig ist, glaube ich, eben nur klar zu haben, pflegende Elternschaft. Ich hatte super lange eben auch im Kopf, das bedeutet, also das, was ich eben beruflich da kannte, nämlich sondieren, Rollstühle,
Füttern,
Autisen,
Ahnung, auf Toilette tragen so ungefähr oder eben wickeln.
Das ist pflegende Elternschaft. Ja. Das pflegende Elternschaft aber eben auch ist, den 25. Konflikt am Tag zu begleiten, weil die Geschwister sich einfach...
Und die Schultasche zu packen bis zur 10. Klasse.
Genau.
So. Ja.
und immer wieder Gespräche mit den Lehrkräften führen müssen und immer wieder neue Therapien besorgen, beantragen müssen, dann kommen ja häufig auch die, wie sagt man, die Komorbiditäten, Allergien, Immunerkrankungen also dazu.
Autoimmunerkrankungen, ja, genau.
Die hauen ja auch häufig nochmal mit rein und zählen eben. Wie gesagt, wenn es überhaupt irgendwie für euch in Frage kommt, lasst euch beraten. Wenn ihr bis hierher gedacht habt, nee, das kommt überhaupt nicht für euch in Frage, dann guckt vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin. Es kann unter Umständen, auch wenn der Weg erstmal nicht einfach ist, aber es kann finanziell eine Entlastung sein natürlich. Und es kann natürlich auch eine Entlastung sein, dann im Kontakt mit dem Außen, ne? Also zu sagen, das Kind hier, was in der Schule
spielt
total
mir
gut
das
mit
nicht ein. Ja.
Genau. Wir haben vom MDK und der schmeißt da nicht mit Pflegegrad um sich, wahrlich nicht.
Nee, absolut nicht. Nee.
Genau.
Okay, ja, so, also das finde ich mega, mega einen wichtigen Tipp. Es gibt aber auch noch eine tatsächliche Frage. Das ist eine total konkrete Frage. Und zwar, du hast ja richtig tolle Folien gehabt. Wir alle hatten so tolle Folien auf dem Fachtag. Und da wollte jemand wissen, also alles, was auf deinen Folien zu unerkannter Neurodivergenz steht, ist das eher einzuordnen für eine Autismus-Spektrum-Störung, für ADHS oder für ADHS?
Genau, und bezogen habe ich mich, ich habe die Folien hier nebenher aufgemacht, bezogen habe ich mich da darauf, dass eben die unterschiedlichen Neurodivergenzen Einfluss haben auf unter anderem psychische Gesundheit, auf die Wahrscheinlichkeit in kriminelle Konflikte zu geraten, also nicht nur eben Konflikte im Sinne von, steckt man mal eben weg Schulhofschlägereien, sondern mit der Justiz in Konflikt zu kommen auf beiden Seiten, Täter und Opfer. Und da gibt es natürlich keine, was heißt natürlich, es gibt aktuell noch keine großen übergreifenden Studien, auf die man sich da beziehen könnte, sondern man muss sich so kleinere Sachen rausgreifen. Und dann gibt es eben hier mal eine Studie zu ADHS und Alkohol, ADHS und Justiz und auf der anderen Seite Autismus und Suizidversuche, Autismus und Burnout, Autismus und mentale Gesundheit. Und dann gibt es da so einzelne Punkte, die man sich so rauspicken kann. Und genau, um die Frage zu beantworten, auf der Folie habe ich da im Einzelnen mich drauf bezogen und finde aber wichtig, das eben im Gesamten zu sehen.
Ja, wir sind halt einfach die Spektrumsfreunde, wo wir sagen, das ist so schwer abzugrenzen, ne? Und das überlappt sich vieles. Ja.
Ja.
Genau.
Und es ist so vieles noch im Dunkeln und
es bleibt spannend. Genau, bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Genau, danke dir. Jetzt musst du die Podcasterin sein.
Jetzt bin ich total gerne. Jetzt bist du Gästin in deinem eigenen Podcast.
Es ist voll schön, dass ich heute da sein darf. Danke, Lena.
Vielen Dank, Andrea, dass du in deinen Podcast gekommen bist. Ich danke dir sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und wie schön du mir hier eine Überleitung gemacht hast direkt, weil wir sind die Spektrumsfreundinnen. Du hast in deinem Podcast, in deinem Vortrag gesprochen. Magst du es einmal kurz umreißen, was dein Thema so war, worum es ging?
Mein Thema war Schneckenkind und Wirbelwind, heißt es bei mir immer. Im Endeffekt so Anzeichen von ADHS. Also von der, in Anführungsstrichen, Doppeldiagnose. Denn letztlich gibt es keine Doppeldiagnose in dem Sinne. Ja, genau.
Also nach ICD-10 und DSM-5 gibt es keine.
Genau. Und also man kann sie nebeneinander diagnostizieren, die beiden Sachen. Aber es ist nicht eine Diagnose in einem. Das meine ich damit.
Ja. Was ja total schwierig ist, weil es das eigentlich wert wäre.
Ja, und weil das auch so wichtig ist zu beachten und weil mir das zum Beispiel, also in meinem eigenen Fall auch vorkommt, dass halt dann zum Beispiel Diagnostiker oder behandelnde Ärzte, Ärztinnen das immer nicht auf dem Schirm haben. Also dass die dann immer sagen, ja, aber das ist doch total untypisch. Und naja, aber da spielt ja der Autismus mit rein oder da spielt ja die ADHS mit rein. Genau, aber du hattest eine Frage für mich. Die ging um Doppeldiagnose irgendwie.
Genau,
ne?
Die Frage, die im Chat dann zu deinem Vortrag noch aufgekommen war eben, was sind denn Beispiele, woran kann ich die Doppeldiagnose unter anderem erkennen? Genau. Wie kann sich so zeigen? Also weil du hattest in dem Vortrag an der Stelle, glaube ich, eben beschrieben, wie sieht eben eher Autismus aus, wie sieht eher ADHS aus?
Genau.
Und dann nochmal die Frage, wie genau im Alltag
Das ist die Frage, die mit der Antwort, die mal keiner hören will, kommt drauf an. Also ja, genau, weil es gibt halt einfach nicht die ADHSlerin oder den ADHSler, genauso wie es das auch bei ADHS und so nicht den einen Mensch gibt, aber Autismus, weil es ein Spektrum ist. Und ganz ehrlich, ändert sich auch nach Tagesform. Also ich merke das bei mir ganz oft, dass zum Beispiel mein ADHS kauft total oft Konzertkarten. Mein Autismus möchte dann aber am Tag des Konzerts eigentlich nicht hingehen und sagt sich, bist du bescheuert, warum hast du das gemacht? Das ist manchmal so ein bisschen wie Teufelchen und Engelchen auf der Schulter, die sich gegenseitig in die Quere kommen. Oft unterstützen die sich aber auch ganz, ganz toll, was zum Beispiel der Grund ist, warum ich in meinem Beruf wunderbar zurechtkomme und durchaus mit Menschen arbeiten kann, mich vor Menschen stellen kann und mit denen sprechen kann, obwohl ich massiv aufgeregt bin, aber meine kleine ADHS-Rampensau treibt mich halt dann schon raus. Also das geht.
Und du hattest die ADHS-Diagnose zuerst, hast dich damit auch eine ganze Weile ja gut gesehen gefühlt, ne?
Ja, also für mich war die ADHS war für mich einfach so hundertprozentig sicher, weil ich gesagt habe, ja, das passt total. Und je mehr ich mich in die Bubble begeben habe und ins Lesen begeben habe und in Fortbildungen, ist mir aber auch bei vielen Dingen aufgefallen, dass halt so wesentliche Puzzleteile meiner Meinung nach noch gefehlt haben und dass ich mich hat Autismus einfach sehr stark interessiert, vielleicht auch aus Gründen. Und ich habe mich da sehr stark eingelesen, habe vielen Leuten gefolgt, die viel darüber erzählt und gemacht haben und habe immer mehr gesehen, so, das passt total gut auch zu mir. Und das sind jetzt nicht unbedingt die typischen ADHS-Traits, die da erwähnen, auch wenn sich durchaus einiges überlappt. Dadurch war für mich irgendwann klar, nee, ich glaube, das bin ich auch. Aber ich, also hundertprozentig sicher war ich nicht. Und dann war ich ja bei unserer lieben Kollegin, der Birgit, in der Diagnostik. Und ich fand es total witzig, weil wir haben dann da mehrere Termine gehabt über mehrere Stunden und ich habe Bögen ausgefüllt und ihr erzählt und war beim Abschlussgespräch extrem aufgeregt, beziehungsweise, nee, es war noch gar nicht das Abschlussgespräch, das war der letzte Diagnostiktermin. Und sie hat dann irgendwie gesagt, hast du noch eine Frage? Und die einzige Frage, die ich hatte, war ja, wirklich klar. So, und bin ich autistisch genug? Ohne Scheiß, das war alles, was seit 2 Jahren in meinem Kopf war, ja, das ist schon so bei mir, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich, wie halt bei der ADHS auch, wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein, weil ich halt manche Sachen nicht kann, bestimmt, ich suche halt nur eine Ausrede, nee, ist schon klar, jetzt brauche ich halt das auch noch, möchte ich halt Diagnosen sammeln, genau diese Vorurteile, die andere Menschen haben, die hängen sich ja in unsere Köpfe auch rein. Und die Birgit hat dann netterweise gesagt, also es ist ja noch nicht das Abschlussgespräch, aber das kann ich dir schon sagen, ja, du bist definitiv autistisch genug. Und dann bin ich da raus und habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie so einen Hinkelstein à la Obelix irgendwie knallen gehört.
Hat es denn in deinem Fall funktioniert, dass es getragen hat? Weil ich habe mehrere Menschen mit der Doppeldiagnose in meinem Umfeld und bei vielen ist leider auch, ich meine, wahrscheinlich kommt das eben auch sehr darauf an, wie hat die Diagnostik so stattgefunden.
Ja.
Bei vielen kenne ich es, dass die leider immer noch hadern. Dass auch nach der Diagnostik immer noch so ein, ja, ich habe ja gesagt, was die hören wollte,
bleibt. Manchmal. Das habe ich an manchen Tagen und gerade dann, wenn manche Leute, auch vielleicht Leute, die mir wichtig sind, das so anzweifeln, dann kann mir das schon mal passieren. Oder eben auch, wenn ich einen schlechten Tag habe und so alte Muster fahre, wo ich dann sage, nee, das ist, dann habe ich auch keine ADHS. Oder dann gibt es die auch wirklich nicht. Das ist alles, das ist einfach nur, weil ich nicht gut genug bin. Und dann denke ich mir so, nee, komm mal klar. Also das ist eigentlich so offensichtlich, dass ich mir... Nee, stimmt nicht. Ich kann es auch niemand ankreiden, dass keiner gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also von den Nichtfachleuten in meiner Umgebung, weil ich so dermaßen hochgradig maskieren kann und es auch immer noch tue, zu Hause aber nicht mehr so. Und das merke ich schon auch, dass das zum Beispiel für meinen Mann ist das, glaube ich, manchmal schon schwierig, der hadert da, glaube ich, gerade erst noch, weil der, glaube ich, jetzt so Seiten an mir entdeckt, was ich denke, oh, die kenne ich jetzt schon ganz schön lange, die Frau, aber das ist jetzt schon ganz schön anders, weil ich wesentlich mehr Stimming oder so betreibe und einfach auch bei manchen Sachen sage, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, das tut mir nicht gut, meine ich, brauche dann so und so lang Pause und also das eher. Aber ich hadere an sich mit der Diagnose gar nicht. Ich hadere ein bisschen um diese vertanen Chancen, dass ich es nicht schon früher gewusst habe und mich nicht schon früher besser getraut habe, weniger zu maskieren. Und ich würde es auch gerne noch mehr schaffen, im Außen noch weniger zu maskieren, weil das kann ich noch immer nicht gut. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich kann in jedem Setting, ist ja auch oft nicht dienlich, aber ich kann zumindest irgendwie im privaten Umfeld oder was ich in der Elternbeiratssitzung oder sowas mal voll auf den Tisch hauen und sagen, mir doch alles egal hier. Ich lasse jetzt einfach mal so let it loose quasi, das kann ich noch nicht so, weil ich so gewohnt bin. Weil das für mich ist wie ein Banker wahrscheinlich seinen Anzug morgens zur Arbeit anzieht, so ziehe ich meine Maske auf, wenn ich rausgehe und unter Leute gehe. Und das kriege ich noch nicht so gut hin.
Und wenn du zurückguckst, wenn du sagst eben, du kannst gar niemandem Vorwurf machen, weil du hast es so gut maskieren und kaschieren können. Wenn du zurückschaust, was wären denn Punkte, wenn du dich jetzt selber beobachten würdest, wo du jetzt rückblickend sagst, ja, ach so, klar, das war ja eben damals nicht nur ADHS, das konnte man vielleicht noch irgendwie erkennen, sondern dahinter lag ja auch noch der Autismus die ganze Zeit.
Ja, also mir fällt eine Sache ein, die meine Mama immer, wenn jemand sie fragt, wie ich als Kind so war oder so, oder früher gefragt hat, dann hast du immer gesagt, das ist so eine ach, das ist total lieb und unkompliziert. Und bei unkompliziert denkt ja niemand an Autismus. Die sitzt stundenlang in ihrem Zimmer und baut da ihre Figürchen mit ihrem She-Ra-Schloss auf oder My Little Pony oder was ich halt damals gespielt habe. Also stinknormale Spielzeuge, die alle anderen Kinder auch toll fanden. Deswegen ist es auch nicht aufgefallen. Oder Spezialinteresse waren jahrelang Pferde, ist niemandem aufgefallen beim kleinen Mädchen.
Praktisch.
Ja.
Hättest du mal Eisenbahn ausgesucht.
Genau, hätte ich mal Eisenbahn oder Nummernschilder fand ich auch schon immer spannend, aber das fand damals auch noch keiner komisch, weiß ich nicht. Und das hat auch, also, dass ich eigentlich mit den Spiellandschaften halt mehr Landschaften aufgebaut habe, als wirklich damit zu spielen. Oder ich habe schon gespielt, aber dann habe ich im Normalfall halt Geschichten nachgespielt. Und das ist halt was, wo ich sage, das fällt mir im Nachhinein schon auf. Aber ich war einfach so stark auch damit beschäftigt, immer allen zu gefallen, uns allen recht zu machen, dass ich ehrlich gesagt mir als Kind auch da gar keine Gedanken gemacht habe, ob das jetzt nicht ist, wie ich wirklich bin. Sondern es war für mich klar, es gibt eine bestimmte Linie, so musst du sein. Die erfülle ich leider nicht ganz. Ich war auch noch ein dickes Kind, das war nicht gut in dem Fall. Das heißt, ich hatte eh schon so einen Außenseiterfaktor und musste mich dann enorm anstrengen. Dann habe ich eben auch eine furchtbare Handschrift gehabt, war langsam, ich war vergesslich. Aber ich war immer so beschäftigt, irgendwelchen Anforderungen zu genügen eigentlich.
Wo ja dann eben auch, also ne, wenn man es jetzt weiß, wenn man es verstanden hat, wie Autismus so funktioniert, kann man ja eben sagen, ja, natürlich.
Ja.
Also das Autistische, ich verstehe, was hier von mir verlangt wird, ich verstehe, was hier die Normen und Regeln sind, die sozialen Erwartungen.
Ja.
Und also erschöpfe ich mich daran, denen zu folgen quasi und kriege das gut gemimt. Also vielleicht mache ich eben nur nach, wie anscheinend ja Kinder miteinander auf dem Schulhof sprechen oder wie man die Lehrkraft anspricht, die ausnahmsweise in der Vertretung in der Klasse ist oder so. Ich habe das ja abgeguckt, das hat einmal schon stattgefunden, ich merke mir das sofort.
Ja, ich wollte gerade sagen, Muster erkennen kann ich auch gut. tatsächlich ist es echt so, dass ich gerade auch so, wenn jemand sagt, aber Sarkasmus, also ich kann total gut selber sarkastisch sein. Ich in Filmen und so verstehe ich es auch, weil das die Art ist, wie ich es gelernt habe. Ich habe Sarkasmus gelernt wie eine Fremdsprache. Und ganz oft bei meinem Mann oder bei meinem Sohn, die sagen dann oft sarkastische Dinge und ich nehme das dann tatsächlich für ernst und finde es auch überhaupt nicht lustig. Und also die verstehen es aber auch bis jetzt beide noch nicht, dass ich das einfach oft nicht einordnen kann, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Und grundsätzlich, also kann ich vieles total gut und habe es aber wirklich mir angeeignet wie Vokabeln. Und deswegen wird es auch nicht gesehen. Also ich kann Smalltalk, super. Ich hasse Smalltalk, aber ich kann Smalltalk. Ich weiß, wie das geht. Und ich weiß, was Leute hören wollen. Also ich kann, manchmal fühle ich mich wie eine Wahrsagerin mit so einer Kristallkugel, in die ich gucke und sage,
wo das Gespräch als nächstes hingeht.
Genau, wo das Gespräch als nächstes hingeht. Und ich weiß, ich möchte, also das und das erwartet dieser Mensch oder das möchte der gern hören, das würde dem gut tun. Ich bin extrem empathisch und kann entsprechend mit den Menschen sprechen. Also deswegen sieht es bei mir nicht mal mein eigener Neurologe und Psychiater, der sagt, nee, also das sehe ich da ja nicht. Und außerdem kann ich ihm in die Augen gucken.
Genau, was ja wieder einer der Punkte ist, wo eben die Diagnostik auch wirklich, wirklich besonders und schwierig ist, wenn der ADHSige Anteil im Menschen sagt, in die Augen gucken, neue Dinge probieren,
nach Dopamin suchen. Ich mag's aber auch nicht, ich mach's halt einfach. Also weißt du, du machst da was, da warte, also ich hasse es, in die Augen zu schauen und ich finde, du merkst daran, dass du halt eher autistisch bist als nicht. Dass wenn du Augenkontakt hältst, du überlegst, war das jetzt lang genug oder war es sogar zu lang? Mhm. Wie viele Sekunden ist dann okay und normal? Okay, jetzt wieder weggucken. Ah, jetzt sollte ich aber wieder hingucken. Kein neurotypischer Mensch überlegt sich, wenn er sich mit jemand anders unterhält, wie lange er dem in die Augen gucken muss, damit es nicht irgendwie scary oder komisch oder zu wenig oder unhöflich ist.
Ja.
Ich schon.
Oder wenn das Weggucken sich wie, oh, endlich anfühlt. Ja. So, Blickkontakt. Ja, ich ganz kurz. Ja. Oh, endlich Pause.
Oder so Gott sei Dank mit was beschäftigen können. Oder so beim Spazierengehen unterhalten, wo man nach vorne gucken muss, um nicht auf die Fresse zu fallen. Sorry. Das ist sowas, liebe ich halt. Und das, also es gibt Menschen, denen kann ich besser in die Augen gucken. So, ich habe eine Kindheitsfreundin, die kenne ich wirklich, seit ich 3 war. Die Dani, die letztens im Podcast war. Der kann ich super gut in die Augen gucken. Trotzdem ist es ein bisschen anstrengend, aber die ist halt für mich wie ein Geschwister. Also weiß ich nicht. Und da geht das. Aber trotzdem mache ich es nicht die ganze Zeit und kruschel halt dann schon auch irgendwo immer rum und beschäftige mich anderweitig. Aber genau. Also so viel zu einer Frage.
Und wenn wir das jetzt eben, ich habe noch 2 Folgefragen.
Aber nur kurze, weil ich muss weg.
Total, ich bin super schnell. Du musst einfach, also ne, wir sprechen ja eh schnell. Dann die kurzeste zuerst. Wie formulierst du es für dich? Bist du ADHSlerin mit Autismus?
Lena, haben wir aufgenommen? Ja, haben wir. Oh Gott. Sorry, brauchst du auch nicht rausschneiden, Günto, alles gut, weil das habe ich auch übrigens in jeder Folge, dass ich mittendrin denke, ich habe nicht den Aufnahme-Button geklickt, aber doch habe ich, alles gut. So, Entschuldigung.
Ich habe ja eben erst auf OK gedrückt und während du länger gesprochen hast, natürlich alles mögliche auf dem Bildschirm sehe und sehe, ach ja, gut, wir nehmen auf, das ist gut, ich muss noch auf OK drücken. Prima, dass wir aufnehmen, nicht wahr? Wollte fragen, ach doch, ich habe sogar wieder. Was ist deine Formulierung? Bist du Autistin mit ADHS? Bist du ADHSlerin mit Autismus? Hast du für dich schon rausgefunden,
was am besten passt? Ja, jeden Tag anders. Ich bin an manchen Tagen ADHSlerin mit ein bisschen Autismus. Und an anderen Tagen bin ich so dermaßen hochgradig autistisch und habe einen Ticken ADHS. Mhm. Also das ist echt bei mir...
Und hier ein bisschen Hormon, weibliche.
Ja, auch. Und dann gibt es so Tage, da habe ich das Gefühl, das ist beides enorm stark. Also heute ist so ein Tag, wo ich extrem überreizt bin, weil ich eben gestern eine Fortbildung gegeben habe. Und danach brauche ich eigentlich echt erstmal so Erholungsphase. Und heute ist Geburtstag bei uns und so, also da ist das nicht. Und das merke ich, dass ich heute bin ich quasi vom also ADHS und Autismus sind auf 100 beide. Mhm. Voll. Ich will eigentlich mit Decke über dem Kopf irgendwo sitzen, niemanden sehen, Kopfhörer auf, noch dazu, Tablet gucken, lesen oder was auch immer. Und gleichzeitig bin ich so hibbelig und vergesslich und unruhig wie schon ewig nicht mehr. Also heute beides auf volle Pulle, aber sonst ist das immer so ein bisschen wie auf dem Mischboard früher, wer das noch kennt, so dass man sagt, man dreht den einen Song ein bisschen lauter und den anderen ein bisschen leiser für einen netten Übergang oder so. So ist es eigentlich auch bei der ADHS, dass halt manches mal lauter, mal leiser ist und das durchaus eben sehr stark wechselt und auch an der Umgebung hängt.
Hattest du das Gefühl, dass die ADHS-Medikamente, die du genommen hast, einen Einfluss darauf machen, dass dein Autismus besser zu erkennen ist? Weil das ist ja durchaus auch was schon mal beobachtet wird. Die ADHS-Medikamente zügeln das ADHS. Der Autismus, der darunter liegt, wird sichtbarer.
Also es kann durchaus sein, wobei ich auch das Gefühl hatte, dass mein ADHS halt dadurch gar nicht so gezügelt war, sondern... eigentlich nur meine
gar nichts Passendes, ja, ne?
Das ja auch meine Motivation war halt einfach total da und ich habe mich sehr leicht getan, Dinge zu beginnen, aber hat auch ein bisschen das Gefühl, ich bin dann so ganz leicht in so permanente Hyperfokus, von Fokus gibt es keinen Plural, gerutscht. Und insofern kann ich das jetzt nicht wirklich bestätigen. Was auf jeden Fall so ist, dass die Perimenopause diese Symptome so richtig rausgeschliffen hat. Einfach auch, weil ich jetzt so diese No-Bullshit-Attitüde, die man dann so hat, weil ich alles so nervt, da ist mir mehr bewusst geworden, was mir, also das war schon immer so, aber jetzt traue ich mich halt mehr, das zu beachten, wo ich mehr Ruhe brauche, wo ich allein sein will, wo ich niemanden die Hände schütteln will, lauter so ein Zeug. Mhm.
Ja. Und dann noch als letztes, Es ist also wieder die Frage, nicht kann die Person oder kann sie nicht, sondern was kostet es sie, wenn also die ursprüngliche Frage zum Vortrag gestellt wurde mit dem Hinblick auf, ist das jetzt bei meinem Kind so oder ist das nicht so, dass vielleicht die Doppeldiagnose eigentlich die passendere wäre.
Ja.
Ich merke gerade, genau, wir sprechen wegen dir, aber wahrscheinlich auch, weil es häufiger so ist, es ist ja eher so, die ADHS-Diagnose wird gestellt, wird gesehen und die Autismus-Diagnose kommt hinterher.
Eher nicht, ja.
Ne?
Also gerade bei so einer unauffälligen Präsentation, obwohl, und andererseits bei so typisch präsentierenden autistischen Kindern zum Beispiel, die halt wirklich dann Zugfahrpläne auswendig lernen oder sowas, da wird halt dann die ADHS vielleicht oft übersehen.
Kann ich mir nämlich total auch vorstellen, weil so ein bisschen, weil mit dem Autismus ist ja irgendwie schon alles erklärt und da interessiert es keinen.
Ist halt komisches Kind, ne? Das ist ja, also ist ab, hat man manchmal wirklich das Gefühl, ja.
Dabei macht es ja eben einen total spannenden Unterschied für, was bedeutet das dann, was brauchen die Menschen unter Umständen eben auch, welches Medikament ist das passendere und so weiter. Und wie gut können wir diagnostizieren? Der Teil ist ja, wenn wir uns das nicht gescheit angucken, eben auch nicht wirklich beantwortet. Aber genau, insgesamt, wenn wir drauf gucken, auf Kinder, die unter Umständen die Doppeldiagnose haben, ist es wieder die Frage nicht, was kann das Kind, sondern was kostet es das Kind?
Ja, die das darf kein Kriterium sein für die, also was kann es und kommt es zurecht im Alltag? Heißt es ja auch oft so, ja, dann ist der Leidensdruck nicht so groß, wieso kommt doch super zurecht? Aber oft sieht man den Leidensdruck halt nicht, weil auch das wird verborgen, weil man ja so bemüht ist, angepasst zu sein. Also das ist, glaube ich, dass die Eltern da dahinter gucken dürfen und das Kind ganz genau beobachten müssen und einfach schauen, auch diese vielen Selbstzweifel, dieser gnadenlose Perfektionismus, diese Angst vor Fehlern, ganz immens, das sind für mich auch so leise Anzeichen, die man unbedingt bemerken muss und wo man drauf schauen sollte. Und gerade wenn es in Kombination mit der ADHS oder Autismus und ADHS eben ist, dass man sagt, einerseits dieses total perfektionistisch sein und ganz genau sein wollen und andererseits dieses schluffi-schludrige, schnell hingeeiert, weil ich habe keine Zeit, ist zu langweilig, ich habe kein Dopamin, dass es einfach in Kombi, ja, vielleicht erstmal nur aussieht, wie hat er keinen Bock. Eben, also das, eigentlich kann das Kind total schön schreiben, aber also das, nee, da sieht man, dass du keine Lust hattest. Das steht ja auch so als Kommentar von Lehrkräften dann gerne mal drunter.
Du kannst doch eigentlich,
dass du,
wenn du möchtest.
Genau, du könntest es schöner, wenn du wolltest. Man merkt, dass du es eilig hattest, sowas hatte ich alles drunter. Aber dass es halt einfach so massiv anstrengend ist nach einem Tag, dass es nicht mehr funktioniert, sich dann zusammenzureißen, diese Schönschrift, die man vielleicht wirklich irgendwo in sich drin hat, noch rauszuholen. Das wird dann nicht gesehen. Also das sind so viele kleine, leise Anzeichen, die oft, also gerade Hausaufgaben, so ein wunderbarer Marker im Tag, wo so ein Potpourri an Verhaltensweisen dann zu sehen ist oder an Auffälligkeiten, die auf sowas hindeuten können. Also dieses jeden Tag bei den Hausaufgaben weinen, völlig überfordert sein, auch äußern, dass man nicht mehr kann und wirklich alles versuchen zusammenzukratzen und nichts mehr geht, die einfachsten Rechnungen, nichts geht mehr. Das ist also, klar kann es jedes Kind mal haben, aber wenn es halt immer so ist und das ein Kind ist, was von der Intelligenz her so im Durchschnittsbereich liegt und eigentlich mit der Schulform jetzt nicht überfordert ist, sollte es eigentlich nicht so sein.
Oder da, sogar drüber, ne? Also vom Intelligenzbereich ja auch gerne, die Kinder liegen auch gerne über der
Norm sind, über dem Durchschnitt sind irgendwo, ja.
Und dann läuft es trotzdem mit dem Lernprozess.
Ja, riesiges Thema und eben so zu komplex, als dass ich weiß, das wollen die Leute immer gerne, verstehe ich auch, ich hätte es auch, ich mag ja Regeln, ich mag ja Muster, ich mag Schwarz-Weiß, so. Hätte ich auch gerne, dass einer sagt, pass auf, wenn es das ist, ist richtig, wenn es das ist, ist falsch oder dann das ist es nicht, aber so geht es leider nicht. Kann nur empfehlen, sehr sensible, achtsame DiagnostikerInnen aufzusuchen. Und auch das ist sehr schwer, ich weiß das.
Und da möchte ich kurz drauf achten.
Ja.
Zurückkommt quasi auf meinen Punkt von immer bleibt alles an den Eltern hängen. Ich habe das jetzt, falls du das noch nie geschafft hast, möchte ich dir sagen, das geht. Ich habe das nämlich ausprobiert. Ich habe jetzt das erste Mal, ich bin vorher schon so weit gewesen, habe einen Termin für eines meiner Kinder ausgemacht. Es ging um die Frage der Händigkeit. Ich war bei einer extra Ergotherapeutin, bin in die nächste Stadt gefahren. Die kennt sich angeblich so gut aus. Ich habe darauf bestanden, dass wir ein langes Vorgespräch haben, damit ich versuche herauszufinden, wird die mein Kind überhaupt können.
Super, ja.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es könnte schwierig werden, aber vielleicht schafft sie es ja, weil sie ist ja so sehr im Thema. Mein Kind ist komplett fertig aus diesem Termin rausgekommen und trotzdem wollte diese Person noch, weiß nicht, 20 Minuten mit mir darüber sprechen, was sie jetzt gerade gemacht hat. Es ging nicht telefonisch wann anders, sondern ich sollte sitzen bleiben und mein Kind im Wartezimmer sitzen lassen.
Warum? Und in der Sekunde merkst du, du hast keinen Peil.
Ich hätte einfach aufstehen sollen und gehen. Das habe ich in dem Moment noch nicht geschafft, aber ich habe wenigstens geschafft, danach zu schreiben. Das war ein kompletter Reinfall für uns. Ich habe mich so bemüht, vorher das vorzubereiten. Ich habe versucht, ihnen mitzuteilen, mit welchem Kind ich komme und dann quälen sie das durch die Diagnostik. Das war nichts und ich bin wenigstens, also ich habe meinem Kind auf dem Heimweg auch schon gesagt, du musst da, ich verspreche dir, du musst da nie wieder hin. Das tut mir total leid, dass wir das jetzt auch noch gemacht haben. Wir kriegen das mit deiner Händigkeit auch alles irgendwie anders raus. Und wir haben richtig die ganze Schleife von, ja, sie haben ja viel zu oft mit dem Kind darüber gesprochen, deshalb, ja, natürlich, daran liegt's. Klar.
Genau, ehrlich, also Ehrlichkeit mit Kindern ist bestimmt ganz schlecht, ich weiß auch nicht mehr,
keine Ahnung. Und also mir ist so langweilig im Leben, ich brauche jetzt ein drittes Kind hier, wo ich mich über die Händigkeit sorgen muss und ob dieses Kind jemals ans Schreiben kommen wird.
Hat sie euch nicht empfohlen, einen Hund zu kaufen oder so, damit du beschäftigt bist und deine Kinder nicht so helikopterst?
Ich könnte irgendwas, soziale Events planen oder so vielleicht. So, das war mein erster Schritt, aber dass ich das geschafft habe. Und als zweites habe ich jetzt geschafft, mich auch im Zusammenhang mit den Kindern bei einer therapeutischen Praxis zu melden, im Vorhinein zu fragen, wie funktioniert es denn bei Ihnen? Und dann sagt die Person mir, also angeblich, ja, wir haben da jetzt jemanden fachmäßig für Autismus im Team und Autismustherapie können wir jetzt auch. Aha, interessant, danke schön. Wie geht das denn dann bei Ihnen? Ja, das ist vielleicht gut, wenn ich das vorher erkläre. Also das ist dann so, dass immer situativ geguckt wird für die nächsten 2-3 Wochen, wie viele Einheiten werden genehmigt und dann wird es individuell abgemacht. Das heißt, wir haben keinen festen Termin, nein. Okay, das ist sehr nett, dass Sie mir das sagen. Dann hat sich dieses Thema hier an dieser Stelle erledigt. Kind. Ciao. Für ein autistisches Kind, für eine neurodivergente Familie.
Und auch für eine Familie mit mehreren Kindern, mit mehreren neurodivergenten Kindern, mit neurodivergenten Eltern. Gedöns. Ja, und daran merkt man einfach, ganz, ganz klar, genauso wie bei uns auch im SPZ, die Vorgespräche mit den Kindern im Raum geführt werden, wo man über die Kinder vom Leder ziehen soll, was alles nicht klappt. Wo neben dir ein Kind sitzt, bei dem vielleicht die Angst vor Kritik, vor Ablehnung, die RSD so krass kickt, dass es völlig austickt hinterher oder auch schon währenddessen oder dann einfach halt alles verleugnet natürlich.
Was das an Nacharbeit kostet.
Da könnte man schon mal eine eigene Folge drüber machen, weil wenn ich das Fach jetzt fast jetzt aufmache, dann höre ich heute nicht mehr auf, weil mich das so aufregt.
Und darum möchte ich denjenigen, die zuhören, die diese Schritte noch nicht geschafft haben, einfach nur Mut machen und sagen, ich hätte das vorher auch nicht gedacht, aber ich habe das ausprobiert für euch. Das geht, DiagnostikerInnen, TherapeutInnen zu finden, im Vorgespräch und einfach klar und deutlich zu sagen, können Sie, ne, mach dir eine Liste vorher, schreib dir auf, was du abfragen möchtest, können Sie das, ist Ihnen das bewusst, können wir die Termine so und so machen, wie gehen Sie damit um, wenn Termine kurzfristig abgesagt werden, kommen Ausfallhonorare zustande, wenn ich mein Kind jetzt mit bei Ihnen in die Diagnostik gebe, wie viel wissen Sie über Maskieren? Blablabla. Geh in das Vorgespräch und sag unter Umständen einfach direkt danach schon, nee, schade, wir müssen weitersuchen, auch wenn das dann heißt, du musst weitersuchen und da hängt wieder Arbeit an dir dran, aber du darfst da deine Kinder so vor den Kontakten schützen.
Ja, absolut.
Genau, ja. Und ich, also leider haben wir keine Lösung für, finde eine Stelle, wo du gut aufgehoben bist mit Diagnostik in deiner Nähe. Wir haben tatsächlich im Team aber zum Glück eben Birgit Schmidt-Gradmann, die für alle, die ins Selbstzahlen gehen möchten. Und wir sind uns völlig einig darüber, dass das ein
Kackhaufen ist. Das kann nicht jeder, das ist nötig schon ist. Klar, ja.
Genau, vielleicht kannst du es mit, wie gesagt, Pflegegrad irgendwie ausgleichen für dich finanziell. Vielleicht ist das ein Weg für dich.
Stimmt, ja.
Aber das ist da der einzige pragmatische Tipp an der Stelle von Differentialdiagnostik. Was ist hier Trauma? Was ist hier was?
Da fangen wir noch gar nicht an.
Das wird spannend, genau.
So, so viel zu unserer kurzen Folge. Wir hatten ja so eine Viertelstunde angepeilt. Haben wir gemacht, so dreimal. hinten dran kommen noch die Denise. Also es wird eine längere Folge, aber ihr könnt es ja auch auf zweimal anhören. Es ist auf jeden Fall spannend.
Geschwindigkeit funktioniert mit uns wahrscheinlich nicht, ne? Das tut bestimmt weh in den Ohren.
Ich glaube, das ist sogar für mich zu schnell.
Schreibt es mal in die Kommentare. Kann man bei dir im Podcast kommentieren oder so? Es kommt drauf an,
wo du ihn anhörst. Also auf Spotify kann man kommentieren, auf Apple weiß ich nicht.
Und sonst hüpft ihr bei Instagram rein.
Ja, genau.
Erzählt
also
uns mal, wir machen
ja einen Post über die Folge. Also dann erzählt es da gerne mal, wenn ihr sie angehört habt oder schreibt eine E-Mail oder wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Dann sage ich dir Tschüss, Lena, und gebe quasi jetzt total unauffällig weiter an Denise, die ich eigentlich schon vorher aufgezeichnet habe. aber die Folge kommt als nächstes. Und in den nächsten Wochen gibt es dann eben noch Folgen mit dem Rest der Referentinnen aus unserem Team. Und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Und 6. Mai, ne? Nicht 6. April, 6. Mai.
7.
Was, 7.?
7. Mai.
Okay, hört einfach überhaupt nicht. Wenn ich Daten sage, hört einfach nicht zu, sondern guckt, was in den Shownotes steht. Ich frage die anderen vorher nochmal. Ja.
Wenn wir schon mal dabei sind, das Netzwerk macht einen Adventskalender. Wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, möchtet ihr da vielleicht mit zuhören
anmelden. Ja.
Und dabei sein.
Ja. Also folgt uns auf Instagram, der Lena und mir sowieso und dem Netzwerk natürlich auch. So.
Ja,
dann bis bald.
Bis bald.
Also beziehungsweise ihr bleibt jetzt dran. Lena, bis bald und ihr bleibt dran und hört noch die Nies weiter. Genau.
Genau.
Toll, tschüss. Jetzt habe ich Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe als Ohrwurm. Die war aus Wuppertal.
Ne? Ist das passiert?
Na, die war aus Wuppertal. Egal. Es war ein sehr schönes Gespräch, Lena. Vielen
Dank. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
So, als nächstes nehme ich die Fragen von Denise auf. Die hatte nämlich den zweiten Vortrag an unserem Fachtag. Denise, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, klar, immer wieder, weißt du, ja. Und vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, für die Leute, die nicht gut aufgepasst haben am Vortag. Nein. Falls irgendjemand heute zuhört, der jetzt nicht dabei war und dich noch nicht kennt, was ein fataler Fehler ist, den könnt ihr jetzt beheben, dann stellt sich Denise noch kurz vor.
Jetzt muss ich erstmal lachen. Genau, ich bin Denise Piecher und ich bin mittlerweile Familien- und Kinder- und Jugendcoach mit dem Schwerpunkt hochsensibles Kind. Also ich gebe Familienberatung, Elternberatung und eben auch Kinder- und Jugendcoaching, mittlerweile tatsächlich sogar der Hauptteil meiner Arbeit. Und mein Schwerpunkt ist eben die Hochsensibilität bei Kindern. Und mein Vortrag beim Fachtag hatte das Thema Hochsensibilität als Türöffner zur Neurodivergenz. Und genau, es gab schon viele Fragen beim Fachtag selbst, aber wir haben noch ein, zwei, drei, glaube ich, die ich heute noch hier mit dir besprechen möchte.
Genau, drei haben wir noch, die quasi übrig geblieben sind, weil einfach auch nicht so viel Zeit war am Fachtag. Die erste fand ich besonders schön. Gibt es wissenschaftliche Belege oder Forschung zu Hochsensibilität mit dem Beisatz, mein Mann ist sehr skeptisch? So, können wir dem Mann dann jetzt mal diesen skeptischen Zahn ziehen? Ich glaube schon, oder?
Ja,
du hast
also
es ja nicht ausgedacht.
Nicht Nein, deine. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Wenn, dann hat sich Elaine and Aaron das alles ausgedacht. Die ist nämlich diejenige, die in den 90er Jahren dazu geforscht hat. Wenn ich jetzt so 90er Jahre sage, ist es auch schon wieder so lange her, wie krass das einfach alles
Klingt
ist.
Klingt eigentlich wie, also für mich wie gestern, aber wenn man es nachrechnet, nicht eher. Also es gibt schon länger Forschung.
Es gibt schon länger Forschung.
Seit wir Teenies waren. Oder ich Teenie war, du warst da noch ganz klein.
Ja, ich war noch ganz klein.
Ganz klein.
Genau, und die hat halt eben auch ihre dicken amerikanischen wissenschaftlichen Schinken dazu, ich habe es hier liegen, geschrieben.
Der heißt, hat dazu geforscht. Das hochsensible Kind oder so? Nee, wie heißt das?
Genau,
nee.
Warte, jetzt knistert es natürlich kurz, weil es hier auch nicht so...
Das macht nichts, das ist authentisch.
Das hochsensible Kind, wie sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse ihres Kindes eingehen. Elaine Ann Aaron.
Sehr schön. Das Schwächen könnten wir vielleicht nochmal...
ja, ich würde es heute auch nicht mehr so sagen. Ne?
Oder so, aber... Hat sie sich halt damals so gedacht.
Genau. Und mittlerweile gibt es natürlich auch neuere Studien, die halt eben auch durchaus zeigen, dass es nicht wie damals noch 15-20% aller Menschen waren, die hochsensibel sind, sondern durchaus mehr. Das ganze Thema ja sowieso der Neurodivergenzen einfach nochmal einen anderen Fokus bekommt.
Ja.
Was ja einfach so ist und das weißt du, das wissen jetzt die auf dem Fachtag waren und wahrscheinlich auch schon viele andere. Es ist halt keine Diagnose. Es ist im Prinzip ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dadurch natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von anderen beeinflussenden Rahmenbedingungen. Auch Trauma kann mit beeinflussen, dass ein Mensch sehr hochsensibel wirkt. Viele schüchterne Menschen werden in den gleichen Topf wie hochsensible Menschen geschmissen. Man muss sich das einfach ganz genau angucken. Und eben auch der Teil dessen, dass die Hochsensibilität Türöffner zu Neurodivergenz ist und auch einfach beheimatet ist in den ein oder anderen Neurodivergenzen, macht natürlich auch noch was aus. Aber man geht halt eben nicht zum Arzt und sagt, hey, mein Kind ist hochsensibel, kann ich bitte eine Diagnostik dazu haben? Sondern es ist so ein bisschen Selbstfindung. Es gibt unterschiedliche Coaches wie mich, beziehungsweise auch Tests und keine Ahnung was, Bücher, in denen man lesen kann, womit man erstmal einen Anfang sozusagen hat. Und ja, es gibt überall und 30.000 Studien, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass ich nicht so der Studienreiter, Ritter bin. Genau,
aber wenn ihr für euren halt Mann welche braucht, gibt es welche quasi. Man muss halt ein bisschen graben. Ja.
Richtig, definitiv. Na, es gibt eine ganz coole, ich glaube, Schweizer Seite. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Hochsensibilität.ch oder irgendwie so.
Da kannst du mir ja vielleicht den Link schicken und dann packe ich den noch in die Shownotes. Sind da dann auch Studien verlinkt, meinst du?
Ja, die sind ein bisschen aktueller mit Studien nochmal anders unterwegs. Mhm. Da würde ich dann nochmal rüber schicken. Ich lese da auch immer mal, die haben auch immer mal ganz gute Blogartikel zu neuesten Wissensständen und so. Ja. Und
Ah ja, das klingt super. Und also ich hätte jetzt quasi für dich beziehungsweise für deinen Mann noch die Empfehlung, wenn du jetzt ganz viel Wissen anhäufst über Hochsensibilität, weil du dich oder euer Kind da siehst oder vielleicht auch deinen Mann da siehst, der es noch nicht sehen mag, ist es oft so, dass man sich dann so als Partner, Partnerin den Mund fusselig redet und der andere Part das halt irgendwie nicht so annehmen kann. Manchmal hilft es da schon, wenn man halt eine externe Fachkraft vielleicht mal mit dem Menschen sprechen lässt. Also ich empfehle dann echt auch immer, wenn die Mamas zu mir kommen oder die Papas einzeln zu mir kommen, schickt mir doch den anderen Part mal in die Beratung und lasst den mal mit mir sprechen, auch vielleicht ohne, dass ihr dabei seid, so dass der alle Fragen, die vielleicht auch sehr kritisch, sehr skeptisch sind, raushauen kann und von jemand hört, mit dem er nicht unter einem Dach wohnt. Der sich halt einfach beruflich mit dem Thema beschäftigt, das kann schon helfen. Und zufälligerweise kenne ich da eben jemanden, nämlich die Denise, ja? die kann man buchen. Leider nicht für Kindergeburtstage oder so toll, obwohl, könntest du eigentlich auch ein bisschen Entspannung machen. Nee, den könnt ihr euch nicht leisten. Nein, aber ihr könnt euch Denise für eine Beratung buchen. Jetzt mal, ich hab heute einen Keks gefrühstückt, einen Scherzkeks irgendwie, weil der Tag gestern so anstrengend war. Das hat auch was mit hochsensibel zu tun. Ich glaube, meine Akkus sind sowas von leer, dass ich die heute nur mit Humor retten kann. Aber genau. Denise kann man zum Beispiel eben dann befragen. Ne? Also so ein sehr skeptischer Papa, der wäre bei dir jetzt nicht fehl am Platz.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin immer sehr offen, was auch die Kritik angeht, sei sie denn freundlich und irgendwie konstruktiv geäußert, sonst finde ich es schwierig, aber nein, ich bin da immer sehr offen. Ich habe ja auch ganz unterschiedliche Familien in den Beratungen und da gibt es immer mal jemanden, der skeptisch ist oder immer mal jemanden, der nicht so viel Wissen hat wie der andere. Aber natürlich auch immer mal wieder Väter, die nicht verstehen wollen. Und ich meine, ich kann niemanden umkrempeln, ich kann niemanden zwingen, das Wissen aufzunehmen, aber ich kann Angebote machen. Und da gibt es eben die Bücher, da gibt es das Angebot, bei mir zuzuhören oder halt eben auch Podcasts zuzuhören oder so und einfach mal reinzuhören. Und die meisten denken dann so, ach krass, könnte schon passen. Ja. So, wo man dann im Endeffekt landet, klar, ob es die Hochsensibilität ist, schüchtern, irgendwie, keine Ahnung, was das Kind dann so mit sich bringt. Gefühlstark. Ja. Genau. Das ist dann immer unterschiedlich, aber
Aber absolut. Letztlich ist für dich ja auch wichtig, so wie für uns anderen im Team alle auch, dass halt jetzt unabhängig davon, welches Label da jetzt irgendwie draufsteht, das Kind halt das bekommt und machen kann, irgendwie, was es braucht und das Setting halt von uns entsprechend gesetzt wird. Und ob er es dann Hochsensibilität nennen möchte, im Ende ist ja dann ganz ehrlich seine Sache. Ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich für die Familie, dass am Ende rauskommt, das Kind wird halt unterstützt und gesehen, so wie es ist. Und man geht drauf ein und übergeht das nicht.
Genau, absolut, absolut. Also im Endeffekt ist es auch wurscht, ob du kommst mit deinem Kind, weil es hochsensibel ist oder weil es halt irgendwie Ängste hat oder weil es halt irgendwie, ne? Also ich habe ganz viele unterschiedliche Kinder im Coaching mit auch unterschiedlichen Diagnosen tatsächlich und genau, und Stärken, beziehungsweise selbstwertstärkend und irgendwie, ja, so ein bisschen bei den Größeren natürlich auch Verständnis für sich selber zu entwickeln, ist egal mit welcher Diagnose oder mit welchem Ausgangspunkt, wenn es da Schwierigkeiten gibt, gibt es halt Schwierigkeiten, ne? Ja, das sehe ich absolut auch so.
Eben. Ja. Ich habe gerade gesehen, oder mir ist gerade eingefallen, eine Frage habe ich dir vorher unterschlagen beim Vorlesen. Weil ich wollte die Nies jetzt nicht so auf dem Messer laufen lassen, aber keine Sorge, ihr habt ja auch ganz lieb gefragt. Früher hat man ja oft gesagt, dass man nur introvertiert ist, wenn man diese Regenerierung nach sozialem Kontakt braucht. Gibt es da einen Unterschied oder wurde vielleicht in der Vergangenheit Introvertiertheit einfach nur missinterpretiert und die gibt es gar nicht? Das finde ich eine ganz krasse Frage.
Introvertiertheit gibt es.
Schon, ne? Also hätte ich jetzt auch sofort gesagt, ja.
Gibt es auch alleine stehend ohne die Hochsensibilität, aber was halt eben schon so ist, dass über 70%, ich bin mit Zahlen da nicht so, über 70% der Hochsensiblen sind eher vom introvertierten Typen tatsächlich. Mhm. Also der Großteil der hochsensiblen Menschen ist eher introvertiert, okay. Hat einfach was mit dem Wesen und der Persönlichkeit zu tun. Natürlich auch viel Regeneration zu brauchen und viele nutzen dafür halt eher den Rückzug für die Regeneration. Das ist ja das, was Introvertiertheit ausmacht im Prinzip. Ja. Wir haben früher mal gedacht, das sind die Leisen und die Extravertierten sind die Lauten, aber im Endeffekt, zeigt sich das häufig so, aber es ist eben so, worin finde ich meine Regeneration, worin finde ich meine Kraft? Eher im Alleine sein, bei Kindern ein bisschen spezieller zu sehen, weil die natürlich nicht gerne alleine in dem Sinne sind, aber die machen dann eher ruhigere Aktivitäten und die anderen sind halt wirklich gerne auch in Gesellschaft, brauchen viel drumherum los und so. Ja. Das ist immer so ein ganz anderer Balanceakt, den man mit der Hochsensibilität dann hat, aber ich würde behaupten, dass, also Introvertiertheit steht auch für sich alleine, aber eben viele Hochsensible sind eben auch introvertiert. Also ich weiß nicht, ob früher das dann einfach auch eben noch nicht so Thema war und auch durchaus vielleicht eben nicht in Kombination gesehen war. Das ist garantiert so, ne? Aber es steht nicht unbedingt genauso wie mit dem Schüchtern. Diese Frage kam auch irgendwie beim Fachtag. Vielleicht mache ich es einmal rund kurz.
Gerne, ja.
Weil Schüchtern, also dieses introvertierte, zurückgezogene, schüchterne, sozial nicht so aufgeschlossene, gehört halt eben auch zum Großteil der hochsensiblen Menschen, eben bei diesen über 70%. Aber es gibt auch Menschen, die sind einfach nur schüchtern. Da zählt, die haben nicht eine andere Reizverarbeitung, die haben nicht so ein krass emotionales Feingefühl, die haben nicht so eine Verarbeitungstiefe, die sind dann einfach nur schüchtern. Also die brauchen einfach nur Zeit, wie viele hochsensible Kinder auch oder hochsensible Menschen auch. Aber schüchtern kann zum Beispiel auch für sich alleine stehen. Und kann und da auch alleine. Das finde ich halt
auch wichtig zu sehen und es auch nicht so pathologisieren im Endeffekt. Also es ist auch völlig okay, schüchtern zu sein. Da muss man nichts dran machen. Das ist einfach auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Das würde ich mit der Hochsensibilität eigentlich gleichstellen. Also das ist ja keine Diagnose, wenn dein Kind schüchtern ist.
Ja.
Und auch länger braucht zum Aufwärmen, zum Auftauen, finde ich eigentlich auch immer ganz verständlich und ganz, ganz sympathisch, wenn Menschen so sind, dass man da auch nichts dran rumdoktern muss, zwingend. Aber Hochsensibilität ist eben nochmal viel mehr. Also das hast du ja auch in deinem Vortrag schön dargestellt, finde ich.
Genau. Im Prinzip kannst du es so sehen wie der Schlüssel. Die Schüchternheit ist der Schlüssel zur Hochsensibilität oder auch die Introversion gegebenenfalls, weil es halt eben so viele und die Hochsensibilität wieder der Schlüssel woanders hin noch.
Genau, das so war ja, die Kette war ja auch der Türöffner, hast du gesagt.
Ja, der Türöffner, Schlüssel habe ich jetzt gerade gesagt, Türöffner, und, so, ja, genau.
Da zielt nämlich auch dann die dritte und letzte oder vierte und letzte Frage. Bin heute leicht verwirrt. Denise, ist dein Vortrag Türöffner für Eltern, die man mit ADHS, Autismus noch nicht abholen kann, gedacht? Ist ja in der Regel ein Teilbereich der beiden.
Ja.
Ist ja Türöffner. Also, das stand ja schon im Titel erstmal so. Ich nenne es ja immer liebevoll durchaus. Einstiegsdroge.
Ja, absolut, absolut. Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt natürlich sehr krasse und kritische Stimmen, so eigentlich darfst du nicht mehr über die Hochsensibilität sprechen, weil eigentlich machst du dann eben die Neurodivergenzen, also die anderen Neurodivergenzen, die daraus halt irgendwie resultieren können, ADHS, Autismus, vielleicht auch die Hochbegabung, machst du damit irgendwie klein und softlabelst das irgendwie so, obwohl es halt vielleicht doch eigentlich eine Diagnose
bedarf. Ist ja kein Wettkampf, wer es am schlechtesten oder am krassesten hat, das finde ich, also den Ansatz finde ich total befremdlich irgendwie.
Genau, richtig. Ja, genau. Ja. Und das widerstrebt mir halt auch. Und ich finde den Ansatz eigentlich ganz schön. Ich meine, klar, ist auch mein Arbeitsbereich.
Ja.
So wie es viele andere auch sehen, wie es ja auch in den Büchern teilweise von der Saskia Nitzial zum Beispiel mit drin ist. Es gehört einfach dazu. Es ist aber halt einfach eben keine Diagnose. Und dementsprechend natürlich schwer, manchmal damit in der Gesellschaft, gerade im schulischen Umfeld, und umzugehen, weil du halt keine Fördermaßnahmen bekommst. Und ja, es gibt eben Familien, die bleiben da halt auch. Da sind die Rahmenbedingungen vielleicht auch so, dass das halt einfach eine ganz schwache Form der Divergenzen ist und einfach nicht weitergegangen werden muss. Ja. So, weil es passt für alle, weil es irgendwie in Ordnung ist. Und ich weiß auch, dass viele Familien, die kommen zu mir, wo die Kinder noch ganz klein sind, wenn ich denen manchmal mit der Neurodivergenz direkt kommen würde oder mit den Neurodivergenzen,
wären die weg. Ja.
Dann wären die sofort weg. Die sind manchmal schon überfordert mit der Hochsensibilität. Die entfolgen mir tatsächlich bei Insta wieder, weil denen das zu viel ist, was dann da noch so kommen könnte und so. Weißt du, wie
einfach
ich meine?
Dieses überhaupt anders, also dieses vielleicht die Hoffnung haben, dass jemand eben sagt, nee, ist nur schüchtern und das legt sich schon oder das ist halt einfach so, was jetzt alles nichts tragisch, da müsst ihr jetzt erstmal nichts machen. Und stattdessen zu hören, nee, das ist schon mehr und das betrifft eigentlich alle Bereiche und da müsst ihr schon ein bisschen gucken. Das will ja erstmal niemand. Jeder wünscht sich ja quasi, dass alles einfach ist fürs Kind. Ich meine, klar wissen wir, es ist in dieser Welt nicht so, aber dass es so einfach wie möglich ist und dass dem Kind ja nicht noch irgendwelche Stolpersteine in den Weg gelegt werden durch solche Eventualitäten, dass man eben vielleicht besonders sensibel ist und dadurch Probleme entstehen im Alltag. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen. Ich hoffe, hinterher kommen sie dann trotzdem wieder auf dich, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben. Kann mir gut vorstellen, dass man manchmal so eine Zeit braucht.
Ja.
Wie so eine Trauerphase auch, dass du sagst, ich trauere jetzt mal diesem einfachen und total romantisierten Familienleben hinterher, dass man sich so vorstellt, wenn man ein Kind bekommt.
Ja.
Und das dann komplett anders ist, wenn es dann vielleicht eben ein High-Need-Baby ist und nicht unter Leute gehen mag in die 50 Kurse, die ich gebucht habe und nicht so ist, wie ich es mir vorgenommen habe. Und dann kommt jemand und sagt einerseits, du bildest dir das nicht ein, was toll ist, diese Bestätigung zu haben und andererseits aber auch ganz schrecklich, weil man dann weiß, okay, ich habe recht. Und das ist wirklich was, was halt grundsätzlich so ist und was meinem Kind das Leben vielleicht echt schwer machen kann. Und
absolut.
Das ist schon erstmal eine harte Nummer, glaube ich. Ja.
Klar, ich spreche auch auf Social Media nicht nur über Babys und Kleinkinder, sondern ich spreche auch über Schulkinder. Und wenn man dann vielleicht auch sieht, so, boah, Kacke, ey, was da auf mich zukommt mit Schule, das ist ja schon sowieso Schule, vielleicht ist Kindergarten ja schon ein Riesenthema.
Ja.
Und dann sehe ich noch über Schule und Selbstwert und keine Ahnung was alles und denke so, ach du Kacke. Und dann ist meine eigene kindliche Erfahrung vielleicht auch nicht so gut mit der. Weil Sensibelchen zum Beispiel ist für ganz viele ein ganz schwieriger Begriff oder Ausspruch.
Ist auch negativ behaftet in unserer Gesellschaft.
Total.
Ist ganz negativ behaftet, obwohl das eigentlich, also ich finde das eigentlich ein schön, also ich fände es ein schönes Wort, wenn nicht viele sowas Blödes dabei denken würden.
Ich habe ja auch mein Sensibelchen, mein kleines, meine kleine Figur ist auch mein Sensibelchen.
Ja.
Und es wird auch immer so bleiben und ist mir auch wurscht, was andere für eine Assoziation dazu haben.
Ja.
Weil ich habe es nicht negativ belegt. Aber das ist halt eben so. Und dann ist es halt manchmal schon schwer, dann noch weiter in die Diagnostiken zu gehen. Es ist ja jetzt gerade erst eine Zeit gekommen, wo die halt auch viel gesellschaftsfähiger werden und trotzdem gibt es diese ganzen alten Gedanken dazu, diese ganzen alten Mythen und Vorurteile. Und wir werden noch lange brauchen. Wir sind ja jetzt hier in so einer Bubble, wo wir ganz viel darüber sprechen. Aber
ja, aber ganz ehrlich, also ich war ja erst, habe die letzten Wochen viele Fortbildungen gegeben und da hat eine Lehrkraft mir gesagt, also ich mache schon mit heute, aber mein Thema ist es nicht, sage ich, nein, muss ja auch nicht sein. Und dann kam aber der Zusatz bei, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass es das gibt, das ADHS. Das ist für mich totaler Quatsch.
Ja.
Und also das war ein sehr freundlicher, sehr gebildeter, sehr den Kindern zugewandter Mensch. Also total. Aber da haben wir auch gedacht, Mensch, also wir sind einfach noch nicht so weit, wie es mir in der Bubble immer vorkommt. Das ist, das ist die Feinwelt, in der wir uns bewegen, wo alle bedürfnisorientiert und informiert sind. Und dann machst du den Rechner aus und dann ist es nicht mehr so. Dann
ist das tatsächlich
harte Realität. Und da ist es einfach so, dass viele sagen, nö, ich glaube das nicht oder ich glaube es bei dem Kind nicht oder mein Gott, muss es halt durch. Ne?
Genau.
Ja.
Und deshalb, ist es ein Türöffner? Ist es vielleicht, wie mancher sagt, ein Softlabel? Erstmal, ich bin immer offen mit Augen und Ohren, was ich so erzählt bekomme und wo ich vielleicht eben Dinge sehe und höre. Manchmal brauche ich natürlich auch meine Zeit, ist einfach ganz klar. Manchmal muss man einfach auch gucken, wie die Eltern so drauf sind.
Ja.
Weißt du, dann bin ich manchmal eher so, dass ich sage, okay, dann sollen die sich lieber im Bereich Hochsensibilität wohlfühlen und ich kann die da unterstützen, als wenn ich denen jetzt irgendwas um die Ohren baller, wo ich das Gefühl habe, sie würden das total ablehnen und dann habe ich sie verloren komplett vielleicht auch. Weißt du, wie ich meine? Also nicht, dass ich sage, deshalb nicht irgendwie eine Richtung. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig und versuche das halt ganz gut auch abzuchecken, auf welchem Level die da unterwegs sind.
Ich glaube auch tatsächlich, also du hast ja einen Mitgliederbereich für Familien. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die jetzt eine ganze Weile bei dir sind, ihr macht ja da auch viel, die haben viel Input von dir. Da gibt es auch dann mal Externe, die kommen. Ich war auch schon mal zu Besuch, war voll schön da, ganz nette Truppe. Und dass dann irgendwann vielleicht die Familien, die Eltern so gestärkt sind, dass sie dann auch sagen, ja, okay, jetzt habe ich da aber schon auch mehr gehört noch, jetzt kann ich auch noch mir leisten, emotional noch weiterzugehen und zu gucken, ist da vielleicht noch mehr als nur Hochsensibilität in Anführungsstrichen.
Genau.
Weil du sie dann schon so aufgepäppelt hast und so gestärkt hast und die auch untereinander diesen Zusammenhalt haben. Also merkt bei mir im Vereinsheim auch, dass das, dass da ganz viele mittlerweile auch Richtung Autismusdiagnostik oder so zum Beispiel noch weiter gucken. Einfach weil die jetzt erstmal sich da gekräftigt und gestärkt haben in diesem Miteinander und in diesem, wir sind nicht allein und wir sind keine schlechten Eltern, wir sind gute Eltern, wir tun da was. Dass sie dann den Mut haben, irgendwie halt nochmal loszugehen. Und dazu
habe ich einige.
Eben. Ja, und das finde ich total toll, dass du halt eben sagst, nee, lieber mache ich es niedrigschwelliger und verkraulen mir die auch nicht. Und trotzdem habe ich es auf dem Schirm, wenn ich sehe, ich glaube, das ist noch mehr.
Ne? Absolut. Absolut. Genau. Genau. Ja, du hast das Vereinsheim, das ist ja dein Mitgliederbereich für hochsensible Familien, für Familien mit ADHS-Kindern oder selbst ADHS.
Ja, und mittlerweile eben auch, also eigentlich müsste ich schon fast ADHS-Vereinsheim nennen und nicht mehr ADHS-Vereinsheim, weil es einfach sich in die Richtung ganz arg öffnet. Und ja, genau. Also spannend. Wenn ihr sowas braucht, dann wisst ihr, bei Denise und bei mir seid ihr an der richtigen Stelle. Da schickst du mir auch nochmal einen Link, oder? Also aber da kann man bei dir nicht immer rein. Doch, schon. Das ist immer offen.
Also eigentlich nein. Habe ich den...
aber für euch machen wir, weil die Denise den Vortrag Türöffner genannt hat, man mal gucken. Genau. Ich habe sie jetzt überredet, für euch.
Ja, genau, richtig.
Und bei mir könnt ihr immer rein, weil ich habe keinen Bock mehr, zweimal im Jahr einen riesen Launch zu machen. Ich bin so vorbei dafür. Genau, dann habe ich noch die letzte Frage. Die können wir vielleicht miteinander so ein bisschen beantworten. Mhm. Quasi gibt es eine Möglichkeit, also Hochsensibilität und ADHS klar abzugrenzen? Oder wie grenzt man das klar voneinander ab? Wenn wir das mal rausfinden,
wenn wir jetzt beim Fachtag wären, würde ich sagen, wartet, was die Andrea nachher noch zu erzählen hat.
Ja, genau.
Ja. Ihr habt ja jetzt gerade vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, dass das nicht mal eben so gemacht ist. Ja. Ne? Und nicht mal eben so entschieden ist auch, zu sagen, okay, mach so oder mach so. Ne? Das ist, wenn man da drin steckt und vielleicht auch viel macht, bindungs- und bedürfnisorientiert lebt, einen hohen Standard schon an den Tag legt, sag mal, das sind dann oft so Eltern der Königsklasse irgendwie, dann ist das manchmal ganz besonders schwer, weil die natürlich auch viel auffangen. Aber es ist halt meines Erachtens, du da korrigier mich, meines Erachtens ist das so ein Gesamtbild, was ich mir angucke. Also, die Belastung der Eltern, die Belastung des Kindes, der Leidensdruck vielleicht auch, weil ich natürlich lieber irgendwie eine Entscheidung habe, bevor überhaupt ein Leidensdruck kommt, aber manchmal aber ist er ja dann schon da. Ja. So, ne? Die Eltern kommen ja auch erst in Beratung, wenn es überhaupt erst irgendwie
wenn Leidensdruck da ist im Normalfall. Ja, und ganz ehrlich, also du hast ja gesagt, so diese Königsklasse-Eltern, die sich übrigens null so fühlen wie Königsklasse, sondern als Helikoptereltern betitelt werden, als sie sollten mal konsequenter sein und das Kind tanzt euch auf der Nase rum, Eltern. Die fangen unheimlich viel ab und es kostet extrem viel Kraft. Oft sind die Eltern ja auch selber neurodivergent und empfinden das als noch belastender, leisten dann auch viel, viel krassere Dinge eigentlich. Und dadurch fällt es oft lange nicht auf. Denn wenn die Kinder auch nur einigermaßen intelligent sind, fällt es auch oft nicht auf, weil die sich erste, zweite Klasse zum Beispiel in der Regelschule noch einigermaßen irgendwie durchmogeln, durchhangeln. Und dann, wenn das Tempo anzieht und diese Samthandschuhe ausgezogen werden, also ich weiß nicht, ob es jetzt in eurem Bundesland auch so ist, also hier in Bayern definitiv so, da ist, wir haben 4 Jahre Grundschule, ist ja Berlin und so anders, weiß ich, und nach 2 Jahren ist Lehrkräftewechsel. Und da merkst du richtig, wie von, ach, ihr seid noch so klein und süß und seid gerade angekommen in der Schule, so ungefähr zu, so, Freunde, und jetzt geht's los Richtung Grundschulabitur und jetzt wird hier keine Rücksicht mehr irgendwie drauf genommen. Und wer nicht schnell genug ist, kommt halt nicht mit. Das ist nichts mit No Man Left Behind. Sowas gibt's im bayerischen Schulsystem nicht. Hier ist Every Man Left Behind und Every Woman, die halt nicht schnell genug sind.
Ja.
Und das ist dann eben meistens der Knackpunkt, wo es spätestens losbricht. Und du hast schon gesagt, Hochsensibilität ist ja keine Diagnose, leider eigentlich. Ich wünschte, es wäre auch so eine Einstiegsdiagnose, damit man einfach was hat, wo man in der Schule oder in Einrichtungen sagen kann, ja, aber guck mal, das Kind hat bestätigterweise eine Besonderheit in der Wahrnehmung und das ist es einfach. Deswegen braucht es Rücksichtnahme. Und ich denke schon, dass ich halt spätestens so Ende der Grundschulzeit oder allerspätestens beim Übertritt dann in die weiterführenden Schulen rauskristallisiert, ob das quasi nur in Anführungsstrichen Hochsensibilität ist oder eben auch vielleicht noch eine ADHS drunter liegen kann. Weil die Belastung fürs Kind so viel mehr, es kann aber auch sein, dass sich das eher in Richtung Depressionen oder Ängsten äußert und dass dann wieder jemand kommt und sagt, ja klar, oh ja, Sehstand hat Angststörungen oder oh, Kind hat Depressionen, die aber vielleicht daher rühren, dass es seit 3, 4 Jahren sich abstrampelt und versucht, ja nicht aufzufallen, ja nicht irgendwie negativ betitelt zu werden und zu Hause jedes Mal völlig zusammenbricht. Also das ist mega schwer abzugrenzen, weil es so überlappend ist. Und für mich ist das alles einfach, Neurodivergenz ist für mich ein Schirm, unter dem ganz viele Sachen drunter sind. Und wenn es nach mir ginge, würde ich es überhaupt nicht abgrenzen wollen. Weder den Autismus zur ADHS noch zur Hochsensibilität, gerade bei diesen drei Dingen. Die gehören für mich sehr eng zusammen, auch wenn es bei Autismus und ADHS oft nicht so wirkt. Deswegen, es ist echt schwierig. Ihr bräuchtet einen oder eine Wahnsinnsdiagnostikerin und unsere Birgit kann halt leider auch nicht rund um die Uhr arbeiten. Und ist halt in Österreich und für kleine Kinder geht es halt online noch nicht so. Aber es ist sehr, sehr schwer. Und letztlich, ja, der Leidensdruck ist immer das, was zählt. Und wenn der sehr enorm ist, würde ich auf jeden Fall eine Diagnostik anstreben. Und wenn ihr hinterher sagt, die haben mein Kind nicht gesehen, die haben mich nicht gesehen, die haben mein Kind und unseren Leidensdruck nicht gesehen oder verniedlicht und mit der Hand weggewischt, dann war das auch nicht die richtige Diagnostikstelle. Und da bin ich auch so, dass ich sage, dann, und wenn ihr, und ich weiß, das kostet Kraft und Zeit und manchmal auch Geld, wenn ihr dann nochmal eine andere sucht, ich weiß, es ist nervig, aber macht das. Wenn euer alles, was ihr wisst darüber, worin ihr euch eingelesen habt, was euer Bauch sagt, was euer Kopf sagt, da nicht gesehen wird und ihr sagt, nee, das stimmt nicht, was die sagen, dann geht da nochmal weiter. Gerne.
Genau.
Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Dann nehme ich auch Medikamente. Ja. 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 Ja, absolut. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. Das stimmt. Ich habe tatsächlich ein ganz neues Buch mir gekauft. Das heißt, Ups, habe ich ADHS? Fragezeichen. Das finde ich ganz nett, weil es da um meine Familie geht. Da hat quasi die große Schwester, ist schon klar, dass die ADHS hat. Und dann geht es um den kleinen Bruder, der da jetzt quasi auch, bei dem auch einige Sachen auffällig sind, wo es dann darum geht, ach, habe ich das vielleicht auch? Und es ist, finde ich, auch sehr kindgerecht erklärt und sehr schön erklärt, dass halt bei der großen Schwester einfach manches anders ist und dass er da viele Ähnlichkeiten hat. Und deswegen gehen die jetzt da eben in diese Arztpraxis und dann wird der und dieser Test gemacht, weil die einfach gucken, ob es bei ihm das Gehirn jetzt genauso funktioniert wie bei der Schwester und beim Papa oder bei der Mama oder eben vielleicht eher wie beim anderen Elternteil. So. Also das finde ich total schön, einfach auch zu sagen, ja guck, die Erwachsenen haben das ja auch, manche haben es so und andere haben es so. Und jetzt geht es nur darum zu sehen, in welche Party gehöre ich, in welchen Club und dann entsprechend richtig mir alles zu machen, damit es mir leichter fällt. Das finde ich, also ja. Ja, also ich habe es zumindest, also mir ist es jetzt erst so in meinen Feed gespült und dachte mir sofort, auch oh, brauche ich, weil ich die Reihe auch ganz gut fand und eben auch recht bedürfnisorientiert, recht positiv formuliert. Kostet auch nicht die Welt und ist eben eine Geschichte für die Kinder und gleichzeitig ist aber auch ein Fachteil drin. Das finde ich an der Reihe auch sehr schön. Da war die Katharina vor kurzem hier im Podcast und hat von den Obstbüchern erzählt, die sie geschrieben hat. Und also dies kann ich euch nur ans Herzen legen. Genau. So, jetzt haben wir eigentlich alle eure Fragen beantwortet, glaube ich, gell, Denise? Ja, dann nächster Fachtag. Genau, jetzt hat sie die Tür geöffnet und das werde ich jetzt irgendwie, ich werde es, glaube ich, auf zwei Folgen splitten, die Fragen, weil sonst wird es uns zu lang. Aber merkt euch auf jeden Fall, nächster Fachtag ist der 6. April. Da wird es diesmal dann wesentlich intensiver. Da steigen wir richtig ein. Das war jetzt nur der Vorgeschmack und blockt euch das schon mal im Kalender und vergesst da nicht zu buchen. Also folgt uns weiterhin fleißig. Genau, alles Wichtige verlinke ich euch in den Shownotes, also der Denise, ihr Mitgliederbereich und meinen und alle anderen tollen Sachen. Genau, und dann bis bald, Denise. Danke. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.